Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe vom NFL Tuesday. Kurz vor, zwei Wochen knapp vor dem Super Bowl, dem entscheidenden Spiel, um die 100. Saison der NFL abzuschließen. Ein wahrscheinlich denkwürdiges Spiel, was wir erwarten dürfen, nachdem die beiden besten Teams sich aus den Playoffs durchgesetzt haben. Die Teams, die die letzten Spiele dominiert haben, vor allen Dingen die Championship Games am vergangenen Sonntag dominiert haben, werden nun also im Super Bowl in Miami am 2. Februar die 49ers auf die Kansas City Chiefs treffen. Kansas City in dem Spiel das Heimteam. Und das müssen wir natürlich besprechen. Die beiden Spiele am vergangenen Sonntag müssen wir besprechen, wie es dazu gekommen ist, dass nun eben San Francisco und Kansas City sich gegenüberstehen. Was wir von dem Spiel erwarten können, da haben wir jetzt natürlich ein bisschen mehr Zeit, denn auch in der kommenden Woche werden wir natürlich dementsprechend auch da die aktuellen Entwicklungen uns anschauen, nochmal auf das Spiel genau schauen. Und dann haben wir noch, wie ihr das von uns gewohnt seid, so ein paar andere Themen, lieber Christian, damit ein Hallo an dich, die wir besprechen müssen. Denn wenn sich jetzt diese beiden Teams, San Francisco und Kansas, natürlich ganz, ganz, ganz besonders auf diesen Super Bowl vorbereiten, sind all die anderen Teams natürlich schon längst in ihrer Off-Season-Planung, in der Planung für das kommende Jahr. Und da gibt es natürlich nicht ganz so unspannende Themen, auf die wir natürlich auch einen Blick werfen müssen. Das machen wir diese Woche schon und logischerweise dann auch in der kommenden Woche, sodass ihr nicht nur für den Super Bowl versorgt seid, sondern auch für die dann etwas magereren Wochen zwischen Super Bowl, Combine, Draft, all das, was dann noch passieren wird, bevor dann die nächste Saison schon wieder vor der Tür steht.
Das war ein ganz schön langer Filler-Satz von dir, so fast schon Filibuster, zu dem Moment, wo ich dann Hi Felix sage. Hi Felix.
Hey, Freund.
Ich saß die ganze Zeit hier auf heißen Kohlen und sagte so, wann kann ich endlich Hi sagen?
Ja, genau. Und
das, ja, Hi Felix, hi ihr da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das ist natürlich immer
und ein bisschen... abonniert habt hoffentlich, dann müsst ihr nicht einschalten.
Ja, wobei, ich wundere mich immer, häufig wird im Podcast dann gesagt so, ja und abonniert uns und ich denke mir immer so, ja gut, das ist doch irgendwie jetzt nicht was, wo man irgendwie extra für jemanden für motivieren muss, denn wenn einem der Podcast gefällt, dann abonniert man den doch auch, oder? Aber ja gut, das ist ein anderes Thema.
Nicht auch manchmal Podcasts oder hörst du nicht auch manchmal in Podcasts rein, die du nur nicht abonniert hast?
Ja, aber immer, ja gut, vielleicht bin ich auch nicht der Maßstab, aber immer, wenn ich in einen Podcast reinhöre und denke, okay, den möchte ich häufiger hören, abonniere ich ihn auch. Ja. Also das ist für mich, das geht für mich einher.
Aber manchmal hörst du vielleicht auch irgendwo rein und sagst dir so, na, ich bin mir nicht sicher, ob ich den jetzt abonniere, nö.
Ja gut, aber dann würde ich ihn auch nicht abonnieren, wenn ich dazu aufgefordert werde. Ja. Naja, okay.
Vielleicht haben wir
viel wichtiger, Felix, viel wichtiger, eine Frage, die ich mir am letzten Sonntag gestellt habe, ist, hast du schon mal ein Slow-Fee gemacht?
Nein, weil ich nicht das neueste iPhone habe. Deswegen,
ach, das geht nur mit dem neuesten iPhone?
Ja, ich glaube schon, ja.
Ah, ich dachte, das wäre jetzt so ein macOS Lion Update oder so.
Ich weiß es nicht, ich habe es noch nie probiert. Ich hatte schon versucht, mich in hier bei meinem Kiosk des Vertrauens in die,
in
den Kühlschrank zu stellen, um Slow-Fee zu machen, aber nein, bis jetzt habe ich es noch nicht geschafft. Werde ich dann vielleicht irgendwann nachholen. Bestimmt.
Die Werbung fand ich auch echt richtig, irgendwie finde ich die ziemlich cool.
Die sind ja eigentlich immer ganz cool.
Ja, ich meine die mit dem Snowboard, die fand ich so,
ja, die war
so,
nicht.
Ne? Aber gut, Apple, wenn sie eins können, dann ist es Marketing und Design und Ästhetik, ne?
Genau, und ab und zu was Lustiges.
So viel zu Slow-Fee. Falls ihr das neueste iPhone habt und irgendwie schon Slow-Fees gemacht habt, schickt uns doch mal. Ich finde das etwas interessanter als... Naja, als was, keine Ahnung. Ich finde es interessant.
Kommen wir zum wichtigsten Thema natürlich dieser Episode, Christian. Wir stehen jetzt vor dem so unwichtigen Pro Bowl, um dann natürlich auf den Super Bowl zu kommen in Miami. San Francisco gegen Kansas. Ich glaube, du hast es richtig prognostiziert oder hattest du letzte Woche?
Nee, ich hab die Titans.
Hast die Titans, okay. Dann haben wir beide jeweils einen Fehler gemacht. Ich hatte nämlich Green Bay gewählt, ja. Ich hatte ja mich dann noch umentschieden gesagt, Green Bay wird es schaffen mit den Smiths, die irgendwie ein Strip-Sack, Fumble, whatever kreieren und dann...
Und meinst du, dann Jimmy Garoppolo wäre dann auch nicht den Ball hinterher gedived, wie Aaron Rodgers nicht? Hätte einfach
ja, wäre irgendwie geguckt, zusammengebrochen, oder? Die Knee-Brace wäre auseinandergeflogen und Die Geschichte hätte sich wiederholt und die Green Bay Packers wären in den Super Bowl eingezogen. Da waren sie schon nach Minute zwei ungefähr sowas von weit von entfernt.
Fangen wir vielleicht. Ich weiß nicht. Ich meine, die ersten beiden Drives waren ja puntige Drives, ne?
Dann lass uns doch direkt mal starten mit dem Spiel der Green Bay Packers bei den San Francisco 49ers. 37 zu 20 gewinnen die 49ers das NFC Championship Game. Ganz besonders natürlich wurde der Grundstein gelegt zu Beginn des Spiels mit vor allen Dingen dem zweiten Quarter, in dem sie 20 zu 0 gewonnen haben, dieses Quarter, die San Francisco 49ers insgesamt 27 zu 0. Die Green Bay Packers im Grunde genommen schon in der ersten Halbzeit völlig aus dem Spiel genommen haben. Und alle, die vielleicht gedacht haben, Shanahan könnte nochmal Probleme bekommen, so wie das damals als Offensive Coordinator der Atlanta Falcons im Super Bowl war, wurden eines Besseren belehrt, als die 49ers dann das Spiel auch über die Bühne gebracht haben. Ein, wie ich fand, extrem einseitiges Spiel. Du hast es angesprochen gerade schon, Christian, am Anfang, die ersten Drives sahen erstmal noch okay aus, sowohl Green Bay als auch San Francisco. Da konnte man jetzt noch nicht so klar absehen, dass dieses Spiel dann wirklich so einseitig werden würde. Im Endeffekt war es dann aber eine extreme Machtdemonstration auf beiden Seiten der 49ers.
Ja, das kannst du, glaube ich, so sagen. Also speziell die zweite Hälfte sehr kurz gehalten in Bezug auf Drives bzw. Possessions, dann durch das Laufspiel. Das ist ja der große Vorteil des Laufspiels und wir können gleich vielleicht auch nochmal eine Diskussion darüber führen, ob Analytics jetzt endgültig geschlagen sind und Oldschool Football gewonnen hat und die ganzen Zahlen-Nerds zurück in die Keller ihrer Mütter gehen sollen und keine Daseinsberechtigung mehr haben. Denn das Laufspiel ist ja jetzt in dieser Saison schon erstaunlich auf jeden Fall. Mhm. Kannst du, glaube ich, schon sagen. Aber ja gut, das ist natürlich auch mit so einem leichten Zwinker-Smiley von mir gesagt. Insofern, naja. Aber das Spiel, du hast recht, es ist definitiv in der ersten Hälfte verloren gegangen für Green Bay, denn aus einem 27-0 Loch wieder rauszugehen, ist extrem schwierig auch nicht mehr, kannst du eigentlich auch nicht wirklich erwarten. Was halt wirklich bezeichnend ist, ist halt mit welcher Leichtigkeit San Francisco laufen konnte, den Ball, und mit welchen Running Backs schlussendlich sie das auch können, ne? Denn Wir dürfen nicht vergessen, McKinnon, der seit 2 Jahren ist sich auf der Injured Reserve. Naja, gemütlich will ich jetzt nicht sagen, das ist sehr despektierlich, denn ich glaube nicht, dass er es sich da gemütlich macht. Er wird auch viel arbeiten, hat halt einfach nur Verletzungspech gehabt, aber hat eine Menge Kohle bekommen als Starting Running Back für die 49ers und konnte leider noch nicht wirklich was abliefern für sie. Aber Raheem Mostert, der wirklich rumgebounced ist von Team zu Team und jetzt dann in San Francisco seine Heimat gefunden hat. Ich glaube, in 7 Teams war, bevor er bei den 49ers gelandet ist.
Und vor allen Dingen, und wie viele Snaps hat er bei den 7 Teams? Ich glaube, kannst du an einer Hand abzählen. Ja?
Ich glaube, 8 Snaps hat er, 8 Running Snaps. Ja, fast. An 2 Händen. Das ist, das qualifiziert sich auch in dem Bereich, dass du das noch so sagen kannst. Und es ist einfach das Blocking, das One-Blocking von den 49ers ist einfach wirklich superb, würde ich sagen wollen.
Ja.
Also wie viele Yards before Contact quasi schon erzielt werden können. Das macht es natürlich dann auch für, ich will jetzt nicht Jag sagen, also Just Another Guy-mäßige Running Backs möglich, so großartige Spiele zu haben. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen zu despektierlich. Aber ich glaube, dass einige Running Backs einen ähnlich großen Erfolg hätten haben können.
Das glaube ich mit Sicherheit auch. Also Ray Mostert ist mit Sicherheit, hat er da etwas für ihn das perfekte sozusagen zu Hause gefunden in San Francisco in einer Offense, die generell sehr, sehr viel Wert darauf legt, ihre Zone-Running-Schemes, die wir schon so ein bisschen von den Rams im letzten Jahr so sozusagen so eine Renaissance erfahren haben, plus jetzt eben von Shanahan nochmal weiterentwickelt wurden, plus einfach auch die Möglichkeit mit dieser O-Line, auf die sie ja sehr viel Wert gelegt haben, beziehungsweise offensichtlich auch eine sehr, sehr gute Talent-Evaluation gemacht haben, nicht nur über den Draft, sondern
steckt auch viel drin, ne? Also du hast Joe Staley eigentlich wirklich einen der besten Tackle der Liga.
Den man halten konnte. Das gab ja da vor Jahren, darf man nicht vergessen, die Idee von ihm selber auch in den Ruhestand zu gehen, als bei San Francisco wirklich gar nichts zusammengepasst hat mehr. Er auch mit Verletzungen zu kämpfen hatte und der dann überlegt hat, okay, soll ich jetzt überhaupt noch meinem Körper das Ganze antun. Und dann wurde wohl von Shannon als auch Lynch gesagt, so komm, wir haben hier was ganz, ganz Großes am Start. Und dann nochmal er überzeugt wurde, weiterzumachen. Dann holen sie Tomlinson von Detroit, der, glaube ich, ein First-Round-Pick war, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, 28 in 2015, ja.
Da relativ enttäuscht hat. Und ja, für im Grunde genommen dann, wenn man sich jetzt anschaut, dass er zu den besten Guards in dieser Liga, in dieser Saison auf jeden Fall auch gehört, für ein Apfel und ein Ei ihn er traden konnte, dann hat man natürlich dann auch Glinchey. Das sind natürlich auch extrem gute Leute in dieser Line und dann hat man, so wie du es eben gesagt hast, unglaublich viel Potenzial, Räume zu schaffen in diesem Zone-Scheme, was sie gerne laufen. Und vor allen Dingen auch, du hast es angesprochen, Mostert, der hatte teilweise das First Down, bevor er den ersten Kontakt hatte. Und dann hatte er häufig auch nur nicht mal einen Kontakt, sondern konnte quasi mit dem ersten Move den ersten Verteidiger auch austanzen. Und da ist er natürlich prädestiniert für oder ein sehr, sehr guter Running Back, weil er eben eine extreme Schnelligkeit hat, diese Lateral Quickness hat, dass er eben sehr, sehr schnell auch Leute sozusagen auf die falsche Bahn führt und im Grunde genommen teilweise überhaupt gar nicht getouched wurde und zwei, drei Verteidiger austanzen konnte. Und das war im Grunde genommen schon, ich weiß es nicht, hab mich die ganze Zeit gefragt, ist es mehr San Francisco oder ist es einfach Green Bay, die absolut nicht da waren im Spiel? Also, keine Ahnung, die überhaupt keinen Zugriff bekommen haben.
Also meines Erachtens, also Green Bay war halt einfach nicht ein starkes Team in diesem Jahr. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt dabei. Also es gibt auch einige Stats-Aggregatoren, sei es jetzt Football Outsiders oder so, die sich darüber Gedanken gemacht haben, ob Green Bay das wohl schlechteste 13-3-Team aller Zeiten gewesen ist.
aller Zeiten, das ist immer gut.
Ja, es ist halt immer schwierig, wenn du quasi den Sport Football in Zahlen abbilden willst. Es gibt halt bis jetzt noch keine perfekte Möglichkeit dafür. Mhm. Aber Green Bay, und vor allen Dingen, was hast du davon, wenn du das schlechteste 13-3-Team aller Zeiten bist? Ne? Inwiefern ist das dann übertragbar quasi auf die Qualität des Teams generell? Aber Green Bay hat halt viele große Fragezeichen nach Davante Adams und Aaron Jones kam da nicht mehr viel. Ich meine, Kumuro und
Lazard,
genau. Das sind so zwei Receiver, die so irgendwie aus dem Nichts kamen und irgendwie auch zu Recht aus dem Nichts kamen dann.
Ja.
Beziehungsweise sie waren ja auch im letzten Jahr, wurde ja auch schon auf sie gezählt, aber es ist einfach zu wenig gewesen für dieses Team und Green Bay hat sich irgendwie durchgeschlängelt, ganz anders als die 49ers, die halt wirklich rückblickend eine überragende Saison gespielt haben, bei der ich mich dann vielleicht auch selber so ein bisschen in Frage stellen muss, was meine Einschätzung des Teams betrifft, denn auch die Spiele, die sie verloren haben, also 14 Spiele gewonnen, ein Spiel haben sie in der Overtime verloren, das andere Spiel haben sie quasi im laufenden Spielbetrieb verloren, als die Zeit einfach weggelaufen ist.
Die haben, ich meine, viele sagen jetzt natürlich, es ist der größte Turnaround ever von einem Team, das im Jahr davor an zweiter Stelle im Draft steht und dann im darauffolgenden Jahr im Super Bowl steht. Es ist natürlich alles so ein bisschen so eine schwierige Sache, das zu analysieren. Wir haben den Jimmy Garoppolo-Trade, der aber natürlich erstmal nicht wirklich fruchten konnte aufgrund der Verletzung von Jimmy Garoppolo. Das heißt, hätte man Jimmy Garoppolo letztes Jahr komplett gehabt, könnte man, auch wenn ich jetzt nicht sage, dass Jimmy Garoppolo großartig spielt, hätte man mit Sicherheit davon ausgehen können, dass sie nicht an Nummer 2 picken, sondern dass sie deutlich später am Draft unterwegs sind, weil sie wahrscheinlich mit ihm eine deutlich bessere Saison gespielt hätten.
Hätten sie nicht sogar in dem Jahr, als sie ihn ertradet hatten, da sind sie doch irgendwie auch, haben sie auch 6 Spiele in Folge gewonnen oder so mit Jimmy G dann am Steuer oder so?
Zum Ende hin, ja.
Ja.
Glaube ich, das wurde ja quasi sein Nimbus noch größer, als er quasi seine Winning Streak noch erweitern konnte. Ich glaube, er hat
genau
4 Spiele oder so. Im einen kam er rein und hat dann noch, glaube ich, seinen ersten Touchdown oder so geworfen und von da an ging dann so eine Winning Streak los. Das stimmt schon. Also klar, das ist natürlich so ein bisschen, will ich jetzt mal sagen, nicht ganz so wahr, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich ein riesen Turnaround für das Team insgesamt. Aber wir haben es ja auch schon mehrfach angesprochen, der da sehe ich mich immer wieder so ein bisschen bestätigt. Es gibt natürlich verschiedene Herangehensweisen, aber hier der klare Fokus von Lynch, der so ein bisschen so den Oldschool-Weg auf jeden Fall geht, als GM, indem er eben sagt, okay, wenn unsere D-Line Top 3 ist und unsere O-Line Top 5 ist, dann werden wir auf jeden Fall ein gutes Jahr spielen. Und dann können wir schauen, wie wir quasi dahinter die Positionen auffüllen. Ja. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Aber man muss wirklich sagen, in dem Spiel hat man das zu 100% gesehen, dass diese Devise absolut aufgeht. Wenn deine D-Line das Spiel so krass disrupten kann und so stark ist und im Grunde genommen so viel Druck ausüben kann, dass Aaron Rodgers ja so ein bisschen an Sam Darnold erinnert hat. Ich, das ist jetzt ein bisschen despektierlich, aber wir erinnern uns an dieses Monday Night, Mic'd Up, Seeing Ghosts. Man hat es den Eindruck, dass viele Quarterbacks, die gegen San Francisco spielen, das manchmal denken.
Seeing Ghosts.
Sehr gut, danke. dieses, wenn du halt zwei, dreimal die Pressure relativ früh im Spiel bekommst, den Sack vermutest oder Angst hast davor, nicht weißt, was passiert in meiner Blindside. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass mein Left Tackle da lang genug standhält. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass ich, wenn ich meinen ersten Read nicht habe, dass ich nochmal ein bisschen rumgucken kann, was sonst noch so los ist. Und dadurch wirkte er oder wirken viele Quarterbacks halt gegen diese Front nervös. Und auf der anderen Seite, wir hatten es gerade angesprochen, halt einfach die Möglichkeit, mit einem Quarterback ja, ihn achtmal werfen zu lassen in einem Spiel, in einem Championship-Game und einfach mal ja, 37 Punkte zu erzielen. Das ist ja wirklich extrem.
Ja, auf jeden Fall. Was auch schon bezeichnet ist, dass die Offensive Line der Green Bay Packers ja auch schon einer der besten der Liga ist im Prinzip, ne?
Ja.
Und ein starkes Jahr auch hatte und die 49ers wirklich mit ihren von vor einfach so viel Druck ausüben konnten. Das macht's halt auch einfach verdammt schwierig. Dann gab's noch so vereinzelt mal Blitze, die dann auch voll eingeschlagen sind, ne?
Der Fumble.
Also insofern, ja. Bitte?
Zum Beispiel der Fumble war ein Safety-Blitz, ne? Oder? Der Strip-Sack?
Ja.
In der ersten Halbzeit?
Ja, ich meine schon, ja. Ja. Das ist halt schon, ja, das ist, natürlich ist das ein Mittel zum Erfolg und das ist im Prinzip auch das, was du eigentlich seit Jahren sagst, ne? Von der Mitte hin nach außen hin aufbauen, ne? Also den Fokus als Teambuilder quasi darauf zu legen, erst mit den Trenches anzufangen, mit den Lines anzufangen und von dort dann weiterzuziehen. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Patentrezept per se ist, oder ob es da nicht einfach verschiedene Möglichkeiten gibt, ob du Sachen vielleicht auch nicht mit einem Scheme vielleicht auch coachen kannst und quasi Defizite kaschieren kannst, ne? Sprich, wenn du jetzt nicht so die beste Offensive Line hast, aber grundsätzlich hat sich das in diesem Team der 49ers auf jeden Fall gezeigt, dass sie damit sehr erfolgreich sein können mit Jimmy Garoppolo und einem Quarterback, der ja, wo noch keiner wirklich weiß, wie gut er ist. Ja, also wir wissen, dass er zumindest ein guter Game Manager ist.
Und das ist eigentlich schon so in diesen Sphären, in denen wir da uns eigentlich bewegen, ist es ja schon fast im Grunde genommen so ein, ich will nicht sagen, abwertend, aber es ist, wenn man über so einen Quarterback sagt, okay, ist ein guter Game Manager, heißt er im Grunde genommen nichts anderes als, er versaut es halt nicht.
Ja. Und aber, ja gut, aber das ist ja auch schon viel wert. Ja. Ich glaube, da ist einfach die Wahrnehmung des Wortes Game Manager vielleicht auch nicht ganz akkurat, denn wie viele Quarterbacks schaffen es, irgendwie total bescheuerte Picks zu werfen? Okay, ich meine, das kann Jimmy G auch. Das haben wir bei ihm auch schon gesehen. Vielleicht ist er dann auch nicht unbedingt ein Game Manager, weil er durchaus auch in der Lage ist, total unverständliche Picks in Folge zu werfen. So, ne? Ja, es ist schwer einzuschätzen. Also es ist auf jeden Fall sehr spannend zu sehen, wo die Reise mit Jimmy Garoppolo weiter hingeht. Ob der Erfolg mit dem Misdirection Running Games und so weiter, Endarounds und so, ob das in der nächsten Saison noch weiter so zu führen ist, ob da nicht schlussendlich so die 6-1-Front, die Bill Belichick dann quasi eingeführt hat, beziehungsweise ich glaube Matt Patricia war das bei den Lions im letzten Jahr, der das erste Mal den Rams so Probleme bereitet hatte, ne? Mit der 6 Down-Line-Man-Front quasi gegen das Low-Spiel, ob das dann nicht vielleicht auch für San Francisco dann so das Kryptonit werden kann im Super Bowl. Allerdings ist Kansas City jetzt auch nicht unbedingt die beste Run-Defense, wenn man sich die vergangene Saison anschaut. Insofern ist das eigentlich auch wieder so ein Mismatch. Aber ja, es ist erstaunlich, ne? Also, 6 Pässe, ne? 6 Pässe.
7 hat er an, ne, doch 6 hat er an, stimmt, 8.
6 von 8.
Sorry, du hast recht. 8 Versuche, 6 erfolgreiche Pässe für 77 Yards.
Aber warum solltest du auch mehr werfen, wenn du quasi so ungefähr gefühlt mit jedem Laufen First Down erzielen
kannst? Ja, aber
kannst,
da habe ich mich halt eben auch gefragt. Das war im Grunde genommen so der Moment in dem Spiel, als ich mir so ein bisschen gedacht habe, okay, ist es jetzt wirklich San Francisco oder ist es einfach Green Bay, die irgendwie gefühlt überhaupt nicht aus den Startlöchern kommen, die gefühlt auch, ich hatte das Gefühl, total schlecht vorbereitet waren. Ich glaube, sie hatten eine Stretch, die San Francisco 49ers, in der sie irgendwie, weiß nicht, 12, 13 Runs hintereinander hatten oder sogar noch mehr. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Ich glaube, Jimmy Garoppolo hat zwischenzeitlich zwischen 2 Pässen lagen mal 1,5 Stunden reale Zeit.
Ja, und da habe ich mich halt dann ein, zwei Mal schon gefragt, warum Green Bay nicht versucht, in so einem Spiel, in dem es im Grunde genommen um alles und nichts geht, in dem man schon relativ stark zurückliegt, einfach voll Power das Laufspiel zu verhindern. Aber sie haben trotzdem ganz, ganz viel noch mit ihren Safeties relativ weit draußen gestanden, also ja, sehr tief gestanden. Im Grunde genommen ist das so klischeemäßig die Einladung an das gegnerische Team zu laufen. Und da habe ich gefragt, okay, haben sie einfach einen übertriebenen Stolz in ihre Front zu sagen, okay, irgendwann werden wir den Lauf schon stoppen, weil sie halt konnten es nicht. Und ich hätte mir halt irgendwann gewünscht, dass sie quasi einfach mal die Goal-Line aufs Feld bringen und sagen, okay, dann wirf doch. Ich meine, Jimmy G hatte in dem Spiel dann, du hast es gerade angesprochen, stundenlang nicht geworfen, dann zwing ihn doch zu werfen in der Hoffnung, dass er vielleicht einfach so ein bisschen eingeschlafen ist, was das angeht. Und vielleicht dann, aber ich meine, was hast du zu verlieren? Dann meinetwegen kommt ein Play-Action-Pass auf whatever, ja, Emmanuel Sanders oder Deebo Samuel, die dann eben den Touchdown erzielen. Aber who cares? Das Spiel ist sowieso im Grunde genommen für dich verloren. Aber versuch es doch wenigstens. Versuch doch wenigstens einmal, den Lauf wirklich mit aller Macht zu stoppen und bring meinetwegen deine Goal-Line-Defense in der Mitte des Feldes aufs Spielfeld und sag einfach, okay, wenn ihr jetzt laufen wollt, dann probiert es halt nochmal, aber wir lassen uns jetzt nicht komplett überrennen. Und da habe ich mir halt einfach so gedacht, so Mike Patton oder LeFleur, ich weiß nicht, wer dann da Ultimate den Call macht, aber keine Ahnung, da war ich irgendwie so ein bisschen sehr schockiert.
Ja gut, wir dürfen auch nicht vergessen, das Spiel war halt nach der ersten Hälfte auch einfach irgendwie vorbei.
Ja.
Also da hast du dann noch so eine Hail Mary zweite Hälfte, wo du dann vielleicht hoffen kannst, noch irgendwie ein bisschen mit Magic von Aaron Rodgers was zu erreichen, indem er dann halt wirklich seine Großartigkeit da mal vielleicht abrufen kann. Aber ja, also das ist halt so ein klassisches Halftime-Adjustment-Ding, was ich mir dann da in dem Moment vorstellen könnte. Und ja, da war es dann halt vielleicht auch einfach schon zu spät dafür, ne?
Ja, mit Sicherheit. Aber wie gesagt, deswegen hätte ich mir halt einfach ein bisschen mehr gewünscht in dem Moment, dass man eben sagt, okay, ja, keine Ahnung, wir probieren jetzt einfach mal alles. Sollte nicht sein. Wir sind dann, wie gesagt, untergegangen. Wir müssen einfach auch nochmal, weil es so extrem war und auch so besonders war, die einmal die Zahlen von Mostert noch auf jeden Fall nochmal hier kurz verkünden. 29 Attempts, Rushing Attempts, 220 Yards und 4 Touchdowns. Das ist im Grunde genommen, ja, ich glaube, Kenyon Drake hatte diese Saison auch mal so ein 4-Touchdown-Spiel, kann das sein? Aber diese 220 Yards.
Ja, da haben wir im Fantasy verloren, ja, ne?
In einem NFC Championship-Game, 4 Touchdowns.
Ich glaube, das ist die zweitmeisten Playoff Rushing Yards ever gewesen, ne? Hinter Eric Dickerson, glaube ich.
Ich glaube, Jonas Gray hatte mal auch so ein ähnliches Spiel gegen Indianapolis, aber das war auch so im Grunde genommen erstes und letztes Spiel. Wir hoffen für Mostert, dass es nicht, also zumindest war es nicht sein erstes Spiel, aber nicht, dass es sein letztes Spiel gewesen ist, dass er rechtzeitig kommt zu allen Meetings vor dem Super Bowl, sodass er dann dort auch spielen kann gegen Kansas City. Also großartig, wir haben angesprochen, Jimmy Garoppolo im Grunde genommen ja überhaupt nicht gefordert. auch dementsprechend logischerweise nicht die anderen Passempfänger, die auf dem Feld waren. Sowohl Kittel als auch Sanders, Bourne hatten alle nur, ich glaube, eine
Reception. Kittel hätten wir auf jeden Fall schon eher erwähnen müssen. Spätestens in dem Moment, wo wir die Offensive Line so gelobt haben für das Run-Blocking, da ist natürlich George Kittel auch ein großer, großer Faktor drin. Ne?
Absolut. Und auch da muss man natürlich dann auch dem Team Lob aussprechen. Du hast es, glaube ich, vorletzte Woche oder eben zu Beginn der Playoffs mal gesagt, sozusagen das Draftkapital, was in der D-Line steckt, also dass man da quasi natürlich auch, klar, man kann nie sicher sein. Tomlinson ist ein gutes Beispiel in der O-Line, der in Detroit eben keinen Erfolg hatte, jetzt eben sehr, sehr großen Erfolg hat. Man kann nie sicher sein, selbst wenn man in der First Round, in der ersten Runde im Draft einen D-Liner, whatever, oder einen Guard, Tackle, was auch immer holt, dass die dann auch wirklich einschlagen, nur weil man sie in der ersten Runde holt. Aber bei denen,
ja, das sind natürlich auch Top-5-Picks.
Genau, bei denen, die sie da in der ersten Runde geholt haben, die San Francisco 49ers, das muss man wirklich sagen, konnten sie kaum viel falsch machen. Aber Kittel ist natürlich auch so ein jemand, den haben sie, glaube ich, in der dritten Runde gedraftet. Und
sogar vierte?
Und der dritte oder vierte Runde. Das heißt, da hatten sie wirklich ein sehr, sehr gutes Auge, ein sehr, sehr gutes Händchen, ihn da zu draften. Einer der
Fünfte sogar.
Vielleicht sogar besten Tight Ends momentan in der Liga. Das ist Geschmackssache, ob man da jetzt eher Travis Kelce, den sie im Super Bowl sehen werden, den Credit gibt oder eher Kittel. Kittel mit Sicherheit der, ja, vielleicht komplettere von beiden, weil er eben auch so viel im Laufspiel eingesetzt wird und eingesetzt werden muss. Teilweise eben Defensive Ends alleine ohne Hilfe blockt, aus dem Spiel nimmt. Also schon wirklich ein sehr, sehr besonderer Tight End. Oder?
Ja, ich war mir gerade nicht sicher, ob ich dazu was sagen soll. Meines Erachtens sogar derzeit der beste Tight End der Liga. Denn ich lege sehr viel Wert darauf, dass ein Tight End eben nicht nur ein großer Wide Receiver ist, sondern eben auch in der Lage ist, in der Line zu blocken. Und das ist jetzt Kelceys Forte nicht unbedingt. Also ich will nicht sagen, dass er völlig unfähig ist, aber das ist sicherlich nicht der Ort, wo er sein Geld verdient.
Wir werden natürlich sowohl heute noch gleich, wenn wir das zweite Spiel besprochen haben, den ersten Ausblick wagen. Wir haben nächste Woche noch, wo wir noch ein bisschen drüber sprechen können, über die Dinge, die uns zum Super Bowl einfallen, uns wichtig erscheinen. Wir wollen aber natürlich auch, zumindest noch mal kurz, auch schauen auf die Verliererteams an diesem Wochenende. Wir haben es jetzt gerade eben angesprochen, Green Bay, die wirklich einen ganz, ganz schlimmen Sonntag erleben mussten. Bestimmt nicht das, was sie sich erhofft haben. Im Grunde genommen fast noch schlimmer als die Regular-Season-Niederlage diesem Jahr gegen San Francisco. Wie bewertest du die Saison und was siehst du für Green Bay? War das jetzt so ein bisschen das Einläuten einer neuen Ära, nicht nur durch den neuen Headcoach, sondern auch, dass man eben im Front Office andere Sachen gemacht hat, mehr in der Free Agency gemacht hat? Wir haben über die Smiths viel gesprochen. Glaubst du, dass es das neue Green Bay sein wird und mit Aaron Rodgers, dass sie da nochmal zeitnah die Chance haben werden auf den Super Bowl?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist halt der große Vorteil, wenn du einen der besten Quarterbacks in der Liga in deinem Team hast, dass dann einen Rebuild on the fly vielleicht auch von Saison zu Saison möglich ist. Wenn ich mir die Liste der Free Agents anschaue bei Green Bay, da ist natürlich relativ weit oben Brian Bulaga, wo nicht ganz sicher ist. Er hat doch selber schon so ein bisschen angedeutet, dass er vielleicht doch weggehen würde, so wie ich das interpretiert habe von den Packers.
Das ist der Right Tackle für alle, die sich jetzt vielleicht fragen.
Dann der Rest ist jetzt, was die Free Agents angeht, nicht so wichtig. Hast du Leute wie Geronimo Allison?
Ja. Kenny Clark finde ich noch ganz interessant. Nose Tackle, der, glaube ich, 6 Sacks auch hatte in diesem Jahr. Ich glaube auch viele Tackles, also der einen guten Job gemacht hat in der Interior auf jeden Fall.
Der ist Free Agent?
Ich glaube,
bei mir ist er ja nicht aufgelistet.
Zumindest, okay, dann doch noch nicht. Ich habe nur was gelesen, dass es da um Contract Negotiations geht. Könnte natürlich auch sein, dass es
vielleicht eine Verlängerung oder so.
Eine Verlängerung ist.
Aber insofern ist jetzt was, Tremaine Williams wird Free Agent, das sind jetzt alles, das ist jetzt nicht so, okay, Blake Martinez, oh ja, das wird natürlich eine interessante Situation werden, wie es sich bei ihm entwickeln wird. Cap-mäßig sind sie jetzt allerdings auch nicht so super komfortabel aufgestellt. Ich glaube, sie gehen mit um die 30 Millionen in die Free Agency hinein. Da muss natürlich noch ein bisschen für den Drafters weg und so weiter. Also da können sie jetzt nicht die riesigsten Sprünge machen. Ich habe jetzt natürlich nicht geschaut, was da unter Umständen noch für Cap-Casualties entstehen können. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Team, das weiter dabei bleiben wird. Die AFC, NFC North ist natürlich auch eine relativ spannende Division. Naja, vielleicht auch doch nicht. Ne? Detroit, keine Ahnung, ob die jemals wieder die Kurve kriegen werden. Ich meine, Matt Patricia wurde ja jetzt, glaube ich, bestätigt fürs nächste Jahr, als weiter nochmal, dass er weitermachen kann als Head Coach. Wie es mit den Bears aussieht, mit Mitch Trubisky, naja.
Solange Mitch Trubisky da ist, hast du immer eine gute Chance eigentlich.
Ja, aber es ist natürlich schwierig, für die Bears von ihm loszugehen, ne? Denn Draftkapital ist jetzt nicht so wirklich da nach dem Khalil Mack Trade und Capspace sind sie, glaube ich, auch relativ dicht dran. Und die Vikings ist natürlich auch so ein bisschen ein Fragezeichen, wie geht's weiter mit Kirk Cousins? Ein Jahr ist er noch unter Vertrag, aber ich habe schon ein paar Leute gehört, die gesagt haben, ob die Vikings ihn nicht vielleicht wegtraden wollen. Weiß ich nicht. Naja, gut.
So, wir sollten nicht so viel über Minnesota sprechen. Ich wollte gerade was zu Kirk Cousins sagen, aber bleiben wir bei Green Bay.
Kirk oder Kirk?
Kommt drauf an.
Ja, also es ist Green Bay ist, glaube ich, nicht unbedingt schlecht aufgestellt. Wenn sie sich gut verbessern können, dann haben sie durchaus auch die Chance, einen Playoff-Worthy-Team an Start zu bringen. Und sobald du in dem Playoff bist, hast du auch die Chance, den Super Bowl zu gewinnen. Ne? Das ist One-Game-Season und so weiter, da kann alles passieren. Also ist für Green Bay, glaube ich, nicht an der Zeit, in Panik zu geraten.
Definitiv nicht. Ich weiß nicht, ich hoffe einfach, dass die bei Green Bay denke ich immer an Aaron Rodgers. Ich habe bei ihm manchmal das Gefühl, dass er so ein Big Ben Roethlisberger Weg einschlägt und weniger Lust hat. Er scheint irgendwie in seinen...
Er sieht halt immer so aus, ne?
Ja, in seinen nervigen State Farm Commercials, die so schrecklich sind.
Aber dafür kann er ja nichts.
Nee, aber da scheint er irgendwie mehr Spaß dran zu haben als am Football. Das ist jetzt natürlich von einer sehr, sehr weiten Entfernung irgendwie so gemutmaßt, aber ich bin da mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Kommen wir zum zweiten Spiel vom vergangenen Sonntag.
Wollen wir nicht noch über Sherman und Revis reden?
Ich dachte mir fast, dass du noch drauf hinaus möchtest.
Nein, müssen wir aber nicht.
Sherman, ja, im Grunde genommen hat Sherman ja, seitdem er mit seinem All-Pro Siegeszug vor ein paar Wochen unterwegs war, viel auch Kritik einstecken müssen, dass viele gesagt haben, okay, er war schon immer ein Produkt des Systems, er hat jetzt nie wirklich das gemacht, was die großen Corner in den letzten Jahren oder wofür sie eben standen, und jetzt hat eben Darrelle Revis sich auch eingereiht und hat eben gesagt, okay, er ist nicht der...
Versteck dich nicht hinter deiner Cover-3-Zone.
Genau, versteck dich dahin nicht.
Sei ein Mann und spiel Man-to-Man.
Man-to-Man und folge dem sozusagen besten Receiver. Es ging natürlich darum, dass er nicht komplett Devante Adams nur gedeckt hat in dem Spiel, sondern eben im System treu geblieben ist. Das ist so... keine Ahnung, also ich... Es wird sich zeigen, jetzt im Super Bowl wird er sich nicht verstecken können hinter irgendwas, egal ob er auf seiner Seite bleibt, die er...
Vielleicht travelt er die ganze Zeit mit Sammy Watkins. Kann sich daran verstecken.
Dann hat Darrell Revis nochmal recht, seine Tweets nochmal zu retweeten. Keine Ahnung, es wird sich zeigen. Also im Super Bowl gegen Kansas City, die Offense mit auf jeden Fall den meisten besten Waffen, die es momentan wahrscheinlich in dem Spiel überhaupt gibt in einem Team, wird er sich nicht verstecken können. Da wird er auch nicht irgendwo sich in seiner Cover-Zonen-Verteidigung irgendwie hinter irgendwas verstecken können. Er muss dann da wahrscheinlich relativ viel auch versuchen, in der Man-to-Man-Verteidigung zu spielen, je nachdem, wie sich das Spiel natürlich dann auch entwickelt. Aber sollte San Francisco mehr Risiko gehen müssen, dann werden sie auch logischerweise mehr auf Richard Sherman setzen müssen.
Eine Sache kann ich dir sagen, Revis war definitiv besser im Verträge aushandeln.
Ja, weil er es nicht selber gemacht hat. Revis war auf jeden Fall auch ein großartiger Cornerback. Die Frage ist jetzt nur, ob man das jetzt immer alles so bewerten kann, so wie das dann.
Aber auch eine andere Zeit, ne? Das war vor der 5-Yard Automatic First Down Holding Penalty noch, ne? Also das ist spielt sicherlich auch noch ein bisschen, das glaube ich auch nicht außer Acht lassen dabei.
Ja. Dann kommen wir aber doch trotzdem noch zum AFC Championship Game. Die Tennessee Titans zu Gast in Kansas City. 24-35 verloren. Wir hatten mal wieder einen ähnlichen Beginn, möchte ich fast meinen, wie gegen Houston. Kansas City relativ schnell zurück. Mit 10-0 lagen sie hinten. Aber dadurch, dass man natürlich auch die Woche davor noch im Kopf hatte, dass man einfach auch um Patrick Mahomes und seine Stärken weiß, ja, war es dann doch dann auch schnell wieder so, dass das Spiel nicht nur ausgeglichen wurde, sondern Kansas City dann eben auch in der ersten Halbzeit 21 Punkte nochmal schnell sozusagen aufs Brett gebracht hat und damit dann auch mit einer Führung in die Pause gehen konnte. Und von da an war es im Grunde genommen ja wieder mal eine Patrick Mahomes Show, der nicht nur durch seine drei Touchdowns hier erworfen hat, sondern auch vor allen Dingen seinem Touchdown-Run gezeigt hat, dass er unglaublich stark ist, dass es im Grunde genommen keine Möglichkeit gibt, ihn wirklich über ein Spiel hinweg komplett zu verteidigen. Und er einfach natürlich auch viele Kritiker, die eben sagen, okay, gib irgendeinem anderen großartigen Quarterback in dieser Liga quasi diese Offense, dieses Skill-Position-Spiel, also diese Wide Receiver, diesen Tight End, die recht solide Line, dann werden die gleichen Zahlen sozusagen produziert werden von auch anderen Quarterbacks. Mag sein, wissen wir nicht, können wir nur spekulieren. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass Patrick Mahomes ja großartig spielt und vor allen Dingen jetzt auch in den Playoffs ja atemberaubende Leistungen abliefert.
Ja, definitiv. Da kannst du, glaube ich, nicht drum herum reden. Das wird sich mit der Zeit zeigen, denn ich glaube, es wird schwierig werden für die für Kansas City in den nächsten Jahren dieses Plethora. Was heißt das auf Deutsch?
Diese Schwämme,
glaube ich, ne? Diese Schwämme an Skill Positions Spielern quasi.
Ansammlung. Vollversammlung von super guten Wide Receiver
quasi aufrechtzuerhalten, denn Mahomes wird seine, tja, da wird immer viel drüber spekuliert, ob er dann der erste 40 Millionen Dollar Quarterback sein wird oder nicht. Aber er wird viel Geld bekommen.
Ja.
Und das auch völlig zu Recht. Und dann wird es natürlich schwieriger werden, dann solche Leute wie Sammy Watkins unter Vertrag zu nehmen.
Auf den neuen Vertrag, den Sammy Watkins dann bei irgendeinem anderen Team unter annehmen muss.
Also ich weiß, dass er zu dieser Cap-Number wird er im nächsten Jahr, glaube ich, nicht zurück sein bei Kansas City.
Definitiv.
Auch wenn er jetzt nicht.
Aber das Interessante ist ja, ich habe mir das eben auch gedacht, okay, wie lange kann Kansas City im Grunde genommen diese Spieler zusammenhalten. Jetzt haben sie ja traurigerweise ja Tyreek Hill verlängert, einen Spieler, dem wir auch häufig gesprochen haben, zu Recht drüber gesprochen haben, weil er eigentlich keinen Platz mehr in dieser Liga verdient hat und eigentlich auch nicht mehr unter Vertrag genommen werden dürfte und schon gar nicht verlängert werden dürfte. Kansas City hat es gemacht. Aber selbst wenn sie beispielsweise jetzt Sammy Watkins, der ja, ich glaube, jetzt seinen ersten Touchdown wieder gefangen hat seit Woche 1. Ja. Wenn sie von ihm loskommen, von dieser großen Cap-Number, dann haben sie mit Mecole Hardman den nächsten Rookie, der im Grunde genommen, ja, jetzt sage ich mal etwas übertrieben gesprochen, nichts verdient und damit im Grunde genommen die Offense auf dem gleichen Level halten kannst, ne?
Ja, möglicherweise. Ja. Also klar, natürlich, also die haben schon ein Auge dafür, für Talent, beziehungsweise natürlich auch eine gewisse Dickfälligkeit, was Off-Field-Issues angeht, vielleicht auch.
Ja, das ist ihnen halt scheißegal. Ne?
So Brad Veach ist jetzt nicht so ein Typ, der sagt, okay, diesen Spieler drafte ich nicht, weil er das und das gemacht hat. Zumindest erweckt es den Anschein und es ist in vielerlei Hinsicht bestätigt worden. Aber naja, grundsätzlich ja, klar. Aber ich glaube schon, das ist natürlich eine Sache, wo ich dann immer sage, die Großartigkeit, die Patrick Mahomes im Moment an den Tag legt, ist eine Sache, die im Moment da ist. Ich aber halt für die wirkliche Großartigkeit einen längeren Zeitraum brauche. Verstehst du, was ich sagen will?
Ja. Was würde dich überzeugen? Jetzt der Super Bowl-Sieg?
Also das plus noch würde halt nochmal das Bild unterstreichen von jetzt, dass er im Moment halt einfach unglaublich gut ist.
Noch nächstes Jahr nochmal Super Bowl-Sieg? Würde es dich dann überzeugen?
Nee, also für mich ist das auch gar nicht mal unbedingt nur Super Bowl-Sieg oder Bust, sondern einfach nur, dass er das Play, was er jetzt hat, replizieren kann später nochmal. Ne? Mhm. Denn schlussendlich kannst du als einzelner Quarterback deines Teams nicht, du kannst nicht dafür sorgen, dass dein Team gewinnt. Das geht halt einfach nicht, denn es gibt auch zu viele andere Faktoren. Mhm. Du weißt halt nicht, gegen wen du spielst auf der einen Seite. Da hast du dann auch immer noch eine Defense, wo du gar nicht mit dabei bist. Du kannst Passempfänger haben, die Bälle droppen links und rechts. Ich meine, das hatten wir jetzt auch in diesem Spiel ein paar Mal gehabt. Du kannst Kickoff-Returner haben, die den Ball fummeln oder so. Ne? Und deswegen geht es mir nicht darum, Super Bowl oder Bust, um die Großartigkeit von Patrick Mahomes zu unterstreichen, sondern einfach darum, dass er über einen langen Zeitraum eine ähnlich hohe, auf einer ähnlich hohen Level konstant abliefern kann. Das ist für mich das Entscheidende.
Was man auf jeden Fall sagen kann, seitdem er abliefert, seitdem er in der Liga ist, seitdem er startet, hat kein Quarterback, muss man schon fast sagen, annähernd so gut gespielt wie er über diesen Zeitraum. Ne? Also in dem Zeitraum, in dem er spielt, ist er wirklich unangefochten die Nummer 1. Er ist wirklich, naja, die sozusagen, das personifizierte Franchise-Quarterbacking, weil er im Grunde genommen im Gegensatz so ein bisschen im Gegensatz zu dem Gegner im Super Bowl, den San Francisco 49ers, das Team wirklich auch trägt. Und man hat manchmal den Eindruck, dass auch, ich will das nicht kleinreden, dass das Offensive Play Calling von Eric Bieniemy, aber auch natürlich von Andy Reid, ist natürlich großartig. Das ist sehr, sehr neu manchmal, das ist spannend, das ist wirklich kreativ gemacht alles, aber Patrick Mahomes ist es halt auch der, der die Sachen am Leben hält und der auf einem schlechten Playcall, der auch mal von Andy Reid oder Eric Bieniemy kommt, noch ein Play macht. Und auch das haben wir jetzt wieder in dem Spiel gesehen. Du merkst einfach, es ist halt einfach manchmal so, Dean Pease, der Defensive Coordinator, der jetzt übrigens dann doch wieder mal in Ruhestand gegangen ist von den Tennessee Titans, hatte einen guten Plan auch gegen Kansas City, muss man sagen. Ja. Aber man hat dann gesehen, der Playcall von Kansas City passte überhaupt nicht, beziehungsweise Dean Pease hat das vielleicht gerochen, hat es irgendwie erraten, hatte die perfekte Defense dafür und trotzdem ist Mahomes in der Lage, das Spiel irgendwie am Leben zu halten, doch noch den dritten, vierten Read zu bekommen, irgendwie rumzuscramblen und dann aus das, was wir schon gesehen haben, unglaublichen Positionen heraus, Bälle zu werfen, extrem akkurat zu werfen. Und da ist es, habe ich manchmal schon den Eindruck so, dass Andy Reid wahrscheinlich im Hinterkopf auch denkt, ich bin mir nicht ganz sicher, was wir jetzt machen. Wir könnten jetzt das machen. Im schlimmsten Fall holt Patrick Mahomes uns sowieso aus dem Loch sozusagen wieder raus, sollten wir uns da irgendwie reincallen. Es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend.
Ja, es ist einfach extrem komfortabel, wenn du halt diese Chance hast, noch in die zweite oder dritte Phase des Passplays quasi einen Scrambling Quarterback drin zu haben, der hinter der Line of Scrimmage gut navigieren kann und dann auch noch off-Platform, wie es dann natürlich immer so schön heißt, im Kommentatoren-Englisch.
Ja, dann einfach so 50 Yards den Ball genau dahin zu werfen, wohin Mums.
Genau, und also das ist extrem wertvoll. Ich habe halt immer, gut, das ist dann auch meine Sache, wovon ich auch mal mit so ein bisschen mehr abrücke, muss ich sagen, was diese klassischen Pocket-Pässe angeht, gegenüber diese neue Generation, ich weiß auch nicht, ob das so ganz stimmt, aber diesen gefühlte neue Generation der mobilen Quarterbacks, die tänzeln, was die Verletzungsanfälligkeit angeht, ne? Also das ist immer so die Sache, wo ich mir Sorgen mache darüber, inwiefern das sustainable ist über viele Jahre, weil einfach, wenn du aus der Pocket raus bist, kriegst du andere Hits und je mehr andere Hits du bekommst, desto größer ist die Chance, dass du für Spiele oder auch generelle Fähigkeiten verlieren kannst als Quarterback. Und das ist natürlich was, das ist bei Carson Wentz so, das sehe ich bei Patrick Mahomes auch so, als Gefahr, aber es muss natürlich nicht eintreten. Ne? Und das ist die Frage, natürlich auch bei Lamar Jackson, denn Ich glaube nicht, dass er in 5 Jahren noch genauso laufen wird können, wie er es jetzt kann. Die Frage ist dann halt, ob er dann in diesen 5 Jahren den Verlust der Lauffähigkeit, die er hat, quasi ausgleichen kann mit Defense lesen und besserem Passspiel. Ne?
Man kann aber natürlich auch dagegen halten. Jetzt im Super Bowl ist mit Jimmy Garoppolo zwar einer der jüngeren Quarterbacks, der aber eher von der alten Schule ist, nämlich der klassische Pocket Passer, der eigentlich relativ wenig.
Klassische Pocket Passer, der
sich schon
das ACL reißt, genau, wenn er läuft.
Genau, der sich schon alles im Knie zerschossen hat. Patrick Mahomes hingegen, der in dieser Saison, das muss man auch dazu sagen, halt schon viele gedacht haben, okay, die Saison von Kansas City ist vorbei, als er sich die Kniescheibe ausgekugelt hat. War das eine ausgekugelte Kniescheibe? Ja. Eine Sache, die ich mir gar nicht vorstellen kann.
Habe ich mal gehabt.
Natürlich. Und auf jeden Fall kommt er nochmal zurück, viel früher als es manche haben gesagt, okay, vielleicht kann er gar nicht mehr spielen in der Regular Season. Ich glaube, er hat wie viele Spiele? 4 Spiele ausgesetzt? 3 Spiele? Ich weiß nicht, irgendwie sowas.
Nur 3.
Und kommt dann zurück und führt jetzt das Team wirklich, muss man sagen, in den Super Bowl. Und wie gesagt, es ist halt auch eine andere Mentalität, das Team aufzubauen. Bei all dem, was ich bei Kansas City wirklich zuhauf kritisieren könnte, stundenlang kritisieren könnte, was Teambuilding angeht, sind sie halt einfach in der glücklichen Lage, einen wirklichen Franchise-Quarterback zu haben, auf den du dich absolut verlassen kannst, im Gegensatz zu eben auch San Francisco, die zwar billig ertradet haben ihren Quarterback, aber der sich nur nicht als der Franchise-Quarterback gezeigt hat und man deswegen einfach auch um ihn herum ein deutlich besseres Team aufbauen muss. Weil ich meine, Kansas City, ja, wenn man von Patrick Mahomes und seinen Waffen in der Offense weggeht, ist das Team ja below average insgesamt, ne?
Ja, sie sind halt eine Top-Offense-lastiges Team, ne? Ja. Also das ist klar der Fokus und auch so ein bisschen der Trend der letzten Jahre im Prinzip. So der Fokus immer mehr Offense, immer mehr Offense, immer mehr Offense. Und das hat halt einfach funktioniert, ne?
Es hat funktioniert. Und vor allen Dingen hat es auch in dem Spiel funktioniert, was funktioniert hat, was man vielleicht auch nicht erwarten konnte. Die Defense hat einigermaßen gut gespielt, muss man wirklich sagen. Man darf jetzt nicht zu sehr auch die Verteidigung von Derrick Henry zu sehr loben, denn man muss einfach auch als Maßstab ansetzen, dass sie gegen Kansas City gespielt haben, gegen die Offense von Kansas City, die halt einfach so schnell scoren kann. Wir haben das gesehen, ich glaube, sie hatten einmal diesen 4- oder 5-Play-Drive, mit dem sie dann gescored haben und das hatte Tennessee beispielsweise in Spielen gegen die Patriots, gegen die Baltimore Ravens eben nicht. Das heißt, da konnten sie immer mit ihrer Führung im Rücken spielen. Hier in dem Spiel hatten sie die Führung und im Grunde genommen ein Fingerschnips später lagen sie zurück. Das heißt, sie mussten von Derrick Henry weggehen. Man kann natürlich sagen oder kritisieren, dass sie vielleicht zu früh von Derrick Henry weggegangen sind in dem Spiel und es deswegen vielleicht auch leichter war für Kansas City, das zu verteidigen. Aber das Problem ist halt einfach, wenn Kansas City einmal ins Rollen kommt, hast du halt keine Chance mehr. Und dann musste Tannehill deutlich mehr werfen, als er es in den Spielen davor musste. Und man konnte eben sich nicht mehr darauf verlassen, jetzt mit Derrick Henry die Drives in die Länge zu ziehen.
Ja, das ist halt eben genau das Problem vom Laufspiel. Dass wenn du wirklich ein Team bist, das auf das Laufspiel angewiesen bist, dass es halt Spielsituationen gibt und auch durchaus relativ häufig gibt, wo du dann halt zurückkommst und zurückfällst, wo du vielleicht, wenn du einen Touchdown zurückliegst, musst du vielleicht noch nicht anfangen, deinen Gameplan über Bord zu werfen und jetzt nur noch zu passen. Also komplett in Panik verfallen. Das muss nicht unbedingt der Fall sein, ne? Aber es gibt sehr viele Headcoaches, die das so drin haben, irgendwie so gefühlt drin haben, und dann halt ihre DNA quasi ändern. Und das ist dann eine Sache, die halt häufig nicht funktioniert, diese Vielschichtigkeit in einem Team. Ne? Das ist eine große Sache, eine große Qualität von Teams, wenn sie das können. Aber Tennessee konnte es halt einfach nicht. Zumindest nicht ausreichend genug. Und Ryan Tannehill ist dann auch vielleicht nicht Quarterback genug, um das selber zu schultern. Ja, Punkt eigentlich.
Ja, wie gesagt, also ich habe mir am Anfang gedacht, okay, warum versuchen sie jetzt sehr, sehr viel über Tannehill zu spielen, gerade noch als das Spiel eben noch beispielsweise im dritten Viertel relativ eng war, habe ich mir gedacht, okay, sie kommen eben raus zu ihrem Drive, die ersten beiden Spielzüge sind Passspielzüge, die dann nicht funktionieren. Und dann bist du eben gezwungen, eben auch weiter deinen Passspielzüge aufzurufen, denn du kannst dann eben nicht sagen, okay, jetzt laufen wir wieder, weil das funktioniert halt nicht. Da hätte ich mir halt schon gewünscht, dass sie gesagt hätten, okay, wir spielen weiter so mit Derrick Henry. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt in dem Spiel war das dann eben vorbei und da musste es eben, okay, jetzt müssen wir schneller scoren, wir können jetzt nicht mehr uns darauf verlassen. Und da war es dann eben so ein bisschen vorbei und da muss man natürlich dann auch Lob und Respekt zollen. Kansas City, deren Verteidigung natürlich über das ganze Jahr hinweg immer klein geredet wurde, logischerweise auch im sozusagen im Schatten dieser Offense immer unterwegs ist. Das haben sie dann sehr, sehr gut gemacht. Nichtsdestotrotz die Aussagen beispielsweise von Frank Clark, den sie ja neu geholt haben zur Saison, dass das die beste Defense in der Liga sei und sie Sachen geschafft haben, die andere eben nicht geschafft haben und dass es relativ einfach wäre, Derrick Henry zu tackeln. Wir sind dann etwas ja, gut, übertrieben. Ich meine, da sollte man nicht zu viel dann drauf legen, denn man kann sich auch gerne nochmal an das Spiel in der Regular Season erinnern, in dem genau dann nämlich im dritten und vierten Viertel Derrick Henry die Defense von Kansas City komplett überrannt hat und komplett auseinandergenommen hat. Nur leider war Tennessee in diesem Spiel einfach nicht mehr in der Lage, was den Spielverlauf anging, eben genau das Gleiche zu machen, sondern da mussten sie jetzt sagen, okay, wir müssen jetzt mit Tannehill schnell scoren.
Gibst du bist doch nur angepisst, dass Earl Thomas angesickt wurde von der Seite, oder? Nachdem Earl Thomas großspurig gesagt hätte, so, ich habe nicht das Gefühl, dass die Patriots wirklich Lust hatten, Derrick Henry zu tackeln. Und dann kriegt er eine Woche später selber so einen Stiff-Arm ab, der extrem unglücklich aussieht.
Der sah so aus, als würde er für Derrick Henry blocken.
So ungefähr, ja.
Zum Bild sieht so aus, als würde er versuchen, Derrick Henry den Weg zu ebnen. Nein, ja, das war natürlich ein sehr, sehr unglückliches Bild.
Ein bisschen salty.
Sehr. Aber generell, weiß ich nicht. Das Spiel war halt einfach aufgrund der Fähigkeit von Patrick Mahomes und dieser Offense.
Das Spiel war nach
so
der
Hälfte
vorbei. Ja. Also meines Erachtens, ich habe am Anfang gedacht, so, oh, okay, das könnte ein Upset werden, als Tennessee 10-0 geführt hatte und dann KC gescored hat und dann war es eigentlich vorbei. Spätestens der Touchdown-Run zum Ende der zweiten Hälfte von Patrick Mahomes, über den könnten wir auch durchaus nochmal reden, ne? Also
inwiefern, war sehr gut gemacht, sehr, sehr unnötig von Tennessee, die, ich weiß nicht, warum man darauf wartet oder hofft, dass der Quarterback, wenn er unterwegs ist, ins Auslaufen sollte. Also es war ja wirklich diese klassische Situation, Quarterback scrambled an der Seitenlinie.
Tackling, ne?
Ja. Erst schlechtes Tackling und dann eben an der Seitenlinie und die Verteidiger, man sieht es dann, erwarten quasi, dass Patrick Mahomes, als er das First Down erreicht hat, zur Seite rausgeht und Patrick Mahomes denkt sich, oh, keiner greift mich an, ja, dann laufe ich auf die Endzone zu und...
Ja, das siehst du aber häufig, ne? Also ich glaube, das ist wirklich so ein Ding, dass Verteidiger generell zurückhaltend sind, wenn es darum geht, Quarterbacks wirklich zu hitten wie Runningbacks. Abgesehen natürlich von Kansas City, als sie Ryan Tannehill in der zweiten Hälfte ordentlich umgewämst haben. Ich glaube, dass Quarterbacks wären halt in der Regel nicht so angegangen. Gerade wenn es an der Seitenlinie ist, dann ist es immer schwierig mit Hitting out of bounds. Das ist ja auch immer so eine Sache, die gefährlich sein kann. Mhm. Dann generell die Awareness, die du hast. Kansas City hatte, glaube ich, noch zwei Timeouts. Das heißt, es wäre sowieso überhaupt nicht nötig gewesen, für Mahomes out of bounds zu rennen. Und dann halt aber auch dieser Fokus, einen Fumble zu produzieren. Ne? Das hast du auch gesehen, dass das ein bisschen von dem Tackling-Effort dahin übergewandert ist, den Ball irgendwie zu versuchen rauszuhauen. Und das hat dann halt diesen Lauf ermöglicht. Ne? Und natürlich die Athletik von Mahomes dabei ist... war auch notwendig, definitiv dafür, das will ich gar nicht schlecht reden, aber in erster Linie war es halt einfach eine Verkettung von schlechter Tackling-Leistung.
Ja, absolut, vor allen Dingen bei einem Team, das ja vor allen Dingen jetzt in dem Playoff-Run, den sie hatten, der schon zum Ende der Regular Season losgegangen ist, als sie jedes Spiel gewinnen mussten, plus eben die Spiele gegen den amtierenden Champion New England, plus eben das beste Team bis dato in der AFC, die Baltimore Ravens, sie waren einfach extrem diszipliniert. Auch hängt natürlich auch damit zusammen, was ich eben sagte, sie konnten eben ihren Gameplan jedes Mal in ihren Augen glücklicherweise durchziehen, dadurch, dass sie eben eine frühe Führung hatten und dann eben einfach laufen konnten. Aber sie waren extrem diszipliniert und in dem Spiel wirkten sie dann, als es dann so ein bisschen umschiftete das Ganze und das Momentum dann wieder Richtung Kansas City gerutscht ist, wirkten sie halt auch nicht mehr so diszipliniert. Also wir hatten dann mehrere, so ein paar Kollapse in der Defense und dann eben auch eben diese schlechte Tackling und dann eben zu versuchen an der, weiß nicht, an der 1-Yard-Linie den Ball aus den Händen zu reißen von Patrick Mahomes ist halt, ja gut,
ich finde
so deine
nicht
einzige
so
Chance, aber
ich finde das
mir
nicht so schlimm.
Es ist mir manchmal ein bisschen zu viel, dieses, seitdem
ich
viele...
Ich meine, du musst auch überlegen, 11 Sekunden von der 1-Yard-Linie, neues Set of Downs mit zwei, naja okay, dann einem Timeout, das ist gegen Kansas City, ist das zu... Da weißt du als Defense, dass du eine, vielleicht eine 1-5 Chance hast, keinen Touchdown erzielen zu lassen, oder?
Ja, aber ich weiß nicht, ob der Verteidiger das in dem Moment so durchgespielt hat. Also ich glaube halt, viele sind halt mehr und mehr darauf trainiert, den Ball sowohl bei einem Receiver als jetzt dann vielleicht auch meinetwegen auch bei einem Quarterback in erster Linie den Ball aus den Händen zuschlagen oder rauszuziehen, anstatt ordentlich erstmal das Tackle zu forcieren. Ich meine, es kann halt immer alles passieren und auch, es hätte auch sein können, dass Kansas City nicht von der 1-Yard-Linie scored. Das hätte passieren können, theoretisch. Ein schlechter Snap, whatever. Wir haben den ganzen Scheiß schon gesehen. Deswegen, weiß ich nicht, in dem Moment halt, vor allen Dingen Patrick Mahomes lag ja im Grunde schon fast in der Endzone und dann den Ball dann noch. Ja, naja, ich weiß es nicht.
Ja, er hat ja auch gefumbled, aber da war er schon durch die Goal-Line durch. Das zählte nicht mehr.
Das kann nur Cam Chancellor, aber der ist schon im Ruhestand, dann Touchbacks zu kreieren.
Ja, das ist seine Spezialität. War das gegen
Kevin,
Mayfield?
Kevin Johnson, glaube ich, damals. Cam Chancellor gegen Kevin Johnson. Dieses einer der ersten großen Calls mit diesem Fumble out of through the end zone Touchback.
Kann ich mich nicht mehr daran erinnern.
Ja doch, ich glaube Kevin Johnson hat sich noch vorne gestreckt quasi und
Ärgerst du dich auch jedes Mal, wenn ein Spieler quasi mit ausgestrecktem Ball Richtung Endzone divet?
Ja, ich würde das
auch kategorisch verbieten als Coach. Ja.
Ich glaube, man könnte mich als Headcoach buchen, ich würde das austrainieren den Spielern. Das ist so ungefähr die unnötigste Aktion, die es gibt.
Zwei Sachen habe ich noch, Felix.
Ja.
Erstmal, findest du schade, dass Tennessee ein Field Goal geschossen hat?
Wann?
Also generell.
Ach so.
Erstmal
das erste oder was? Zum 10-0?
Genau.
Ja, ich hätte da erwartet, dass sie dafür gehen. Also ich hätte es gut gefunden.
Da wollte ich als zweites drauf hinaus. So. Das erste war ja, dass Tennessee, ich glaube, irgendwie seit 6 Wochen kein Field Goal mehr geschossen hatte, ne? Mhm. Also das ist das Erste, weil ich das irgendwie, hätte ich schön gefunden, wenn irgendwie durch die Playoffs ohne Field Goal und so weiter, das wäre irgendwie eine schöne Story gewesen, wenn sie denn weitergekommen wären. Und das andere, natürlich ist die nächste Frage, eigentlich war das eine schlechte Entscheidung, dann im 3. und 6 vielleicht nicht zu laufen, sondern im 3. und 6 dann zu sagen, so okay, wir laufen jetzt und entweder wir schaffen es und es ist alles gut oder wir schaffen es nicht und gehen dann nochmal dafür, aber haben auf jeden Fall keine Yardage verloren. Dann hättest du auch nicht in 4. und 6 gehabt und hättest dann quasi dich entscheiden müssen, so 4. und 6 ist krass, lass uns lieber mal ein Field Goal schießen. Ne? Mhm. Und das sind halt einfach auch Punkte, die du gegen Kansas City brauchst, meines Erachtens. Ne?
Ja, absolut. Vor allen Dingen, ich hätte mir in dem Moment halt gewünscht, dass sie zwei gute Play Calls für ein Laufspiel haben. Ich meine, das ist halt das, was Tennessee gut gemacht hat diese Saison. Und sie haben mit Derrick Henry einfach den besten Running Back. Das heißt, zwei Play Calls, der 3. und 6 und du hast quasi schon das Play-Call für den 4. In der Tasche und zwar die beiden besten, erfolgreichsten Laufspielzüge, die du hast. Und dann lässt du halt einfach Derrick Henry zwei Versuche, um diese 6 Yards zu überbrücken, um das First Down zu bekommen. Das hätte ich mir in dem Moment irgendwie so ein bisschen gewünscht. Weil, was
ja, oder du machst halt den ersten Laufspiel, dann hast meinetwegen 5 Yards und danach machst du irgendwie... nimmst du mal wieder deinen Tackle und wirfst den Ball zu außer Goal-Line-Formation oder so.
Ja, oder irgendwie sowas. Oder der vierte sollte dann natürlich kein offensichtliches Laufspiel
sein. Oder du machst einen Fake Punt dann.
Oder
scheint ja gut zu funktionieren.
Irgendein Delayed Handoff, irgendein Spielzug, der gut funktioniert mit Derrick Henry, nicht Dion Lewis und lässt Kansas City denken, dass du passt im 4. aber dann eben doch läufst. Also das hätte ich mir irgendwie gewünscht, Weil das ist das, was sie können. Das ist ihr so ein bisschen ihre Identität gewesen. Und da hätte ich mir das schon gewünscht, dass sie dann mit 14-0 das Spiel anführen. Aber
ja,
das ist.
Und auch das, der Punt zum Ende der Hälfte hin, bevor Kansas City dann gescored hatte, hatte ich auch gedacht, das war halt auch eine krasse Situation. 4. und 3 an der eigenen 32-Yard-Linie. Mhm. Aber mit 2 Minuten zu gehen, den Ball zurückzupanten zu Kansas City, die gerade 2 Touchdowns in Folge erzielt haben, da hatte ich mir, ich hätte ernsthaft drüber nachgedacht, dort tatsächlich auch dafür zu gehen. Denn wie oft haben wir es gesehen, dass diese 40, 50 Yards, ne, dieses Mittelfeld
so
quasi, sobald dann die Zeit knapp wird,
ja,
weil einfach Prevent-Defense gespielt wird, ne, get the fuck back and everything is alright und so weiter. Und diese 40, 50 Yards, die sind nach 30 Sekunden immer überwunden, so gefühlt. Ne? Das ist heutzutage überhaupt gar kein Problem mehr.
Ja.
Und deswegen hätte ich in der Situation wahrscheinlich, wäre ich dafür auch dafür gegangen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wirklich mittlerweile, das ärgert mich so tierisch, dass diese ganzen Coaches nicht dafür gehen, damit sie danach in den Medien nicht kritisiert werden, wenn es nicht klappt. Weißt du?
Ja,
und das ist so.
Und vor allen Dingen, man muss ja auch bei Kansas City sagen, egal wo Kansas City auf dem Feld startet mit dem Drive, die brauchen 3 Spielzüge, dann sind sie in Field Goal Range. Dann haben sie einen sehr, sehr guten Kicker. Also es ist halt, bei Kansas City muss man sich das wirklich ganz genau überlegen.
Vor allen Dingen ist es so super viel Zeit. 2 Minuten, 2 Timeouts. Das ist, also du kannst ja gar nicht mehr, das ist eigentlich schon fast zu viel Zeit. Ne?
Ja.
Wo du dir denken musst, okay, lass uns mal ein bisschen Zeit verbrennen, damit wir nicht noch selber eine Possession abgeben am Ende, ne? Also.
Und vor allen Dingen, man muss ja auch bedenken, die Wochen und auch die Jahre zuvor haben einfach gezeigt, dass Kansas City darfst du nicht zurück ins Spiel kommen lassen. Du musst im Grunde genommen das Risiko sowas von nehmen, von Anfang an, denn wir haben es gegen Houston gesehen, das war natürlich auch Houston, kann man jetzt vielleicht auch nicht als Beispiel heranziehen, aber beispielsweise das letztjährige AFC Championship Game. Wäre es nicht in die Overtime gegangen, sondern wären noch 5-6 Minuten auf der Uhr gewesen, hätte Kansas City das gewonnen und New England wäre nicht in den Super Bowl gezogen, ist meine Meinung, weil einfach der Start war auch da von New England sehr gut und man hatte Kansas City sozusagen ordentlich einen reingedrückt, aber dann kommt Kansas City zurück und hat halt einfach überhaupt keine Probleme zu scoren. Und wenn sie dann in diesen Lauf kommen, dann kannst du sie einfach nicht stoppen. Und da war es so, die Overtime hat die Patriots gerettet. In dem Fall war es halt so, jetzt in diesem Spiel hätte ich mir halt gewünscht, dass Tennessee daraus so ein bisschen lernt und sagt, okay, was auch immer passiert, wir haben nur dieses Spiel. Wir können uns nachher ärgern, wie wir wollen, ob wir jetzt zu aggressiv waren oder nicht, aber lass es uns probieren, das ist die Chance unseres Lebens. Wer weiß, ob wir in der nächsten Zeit nochmal dahin kommen in dieses AFC Championship Game. Volles Risiko. Und das hat mir so ein bisschen dann gefehlt, weil du hast sonst keine Chance. Also wenn du den Ball zurück zu Kansas City zu McCall Hartman puntest, hast du entweder einen guten Punt-Return oder dann kommt eben Patrick Mahomes und braucht 2, 3 gute Spielzüge von Eric Bieniemy und ist mindestens in Field Goal Range.
Ja, ich habe dir jetzt gerade nicht so richtig zugehört. Ich habe nämlich die ganze Zeit darüber nachgedacht, dass die Patriots im Prinzip 2 Super Bowl-Siege haben, die sie nur haben, weil sie den Coin Toss gewonnen haben. Einmal den Coin Toss letztes Jahr in Kansas City,
ja,
in der Overtime, und das andere gegen Atlanta. Wobei Atlanta ist vielleicht so ein bisschen debattierbar, ob Atlanta es dann quasi in der Overtime geschafft hätte, auf einmal wieder die Offense anzuwerfen. Das ist nicht ganz so sicher, aber im Prinzip 2 Coin-Tosses, die dazu geführt haben, dass du 2 Super Bowl gewinnst. Ne? Das ist, naja, vielleicht ein Plädoyer dafür, die Overtime-Regeln so ein bisschen nochmal anzupassen mit diesem Sudden Death. Das ist.
Ich finde, man sollte eine Pro Bowl-Skill-Challenge draus machen.
Ja, das ist auch gut.
Also jedes Team darf irgendwie, spielt erst eine Runde Dodgeball. Dann gibt es irgendwie so Precision Passing von den beiden Quarterbacks.
Mit und irgendwelchen Maschinen, die irgendwelche Targets mit Papier bespannt und dann durchworfen werden müssen.
Und dann gibt es nochmal so einen Hindernisparcourslauf. Aber
nee,
anstatt
des Hindernisparcourslaufs bitte Takeshis Castle-Finale mit so komischen Autos und Wasserpistolen.
oder dieser bei Takeshis Castle, dieser See, über den die laufen mussten, wo so Steine drin waren und ein paar Steine davon waren locker. Und das müssen dann die beiden O-Lines gegeneinander machen.
Das ist auch gut. Und die Wide Receiver müssen durch so ein Spiegelkabinett rennen. Oder, nee, Spiegel waren es ja nicht, sondern so durch so ein Labyrinth, wo dann einige Wände aus Papier waren und andere waren halt aus Spiegel.
Ja, das war auch
herrlich. So.
Und die dann manche Türen, läufst du durch eine Tür und dann landest du direkt unten in dem Matsche.
Und hinter anderen steht so ein komisches Monster, ne? Das ist dann der Masked Singer, dann kannst du direkt die Verknüpfung zu Fox wieder machen.
Stimmt, perfekt. Nee, das finde ich eigentlich am besten.
Vertikale Integration nennt sich sowas, Felix.
Das ist vor allen Dingen fair. Es ist fairer als alles andere, was bisher vorgeschlagen wurde an Overtime Rules. Endlich mal ein richtig unterhaltsames
Ding. Oh, und im Pro Bowl wird jetzt neues Onside-Kick-Prozedere ausprobiert, ne? Hast du das auch mitbekommen?
Nee.
Die machen jetzt an der eigenen 20-Yard-Linie.
Ach, den vierten Versuch ausspielen quasi.
Dann. Vierter und 15 ja. quasi.
Ja, das wird kommen. Davon gehe ich stark aus, denn Onside-Kick ist, wir haben es in dieser Saison ein paar Mal erfolgreich gesehen, aber in der Regel die Zahlen sprechen natürlich dagegen, dass es funktioniert oder irgendwie weiterhin funktionieren wird aufgrund der neuen Regelung.
Die XFL, da habe ich auch gesehen, wie die das gemacht haben.
Chat oder wer?
Nee, die haben komplett neues Kickoff-Verfahren gemacht. Und zwar, warte, wie war das? Der Kicker kickt, glaube ich, von der eigenen 20-Yard-Linie und die gegnerischen, also die Blocker und ne, wie auch immer, also alle Nicht-Passempfänger und Nicht-Schießer, stehen an der gegnerischen 40-Yard-Linie so drumherum und sich da gegenüber und die dürfen sich erst bewegen, sobald der Ball gefangen wurde. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber das reduziert natürlich auch dieses Impact-Risiko, wenn du mit High-Speed aufeinander triffst.
Das stimmt. Großen Impact hatte diese Saison und wir wollen das Gleiche natürlich auch mit den Tennessee Titans besprechen, was wir gerade kurz mit den Green Bay Packers hatten. Großen Impact hatten die Titans auf jeden Fall zum Ende dieser Saison auf die Liga, haben ihren Stempel aufgedrückt. Mike Vrabel hat ein Team da wirklich zusammengestellt, das viele überrascht hat. Den Schritt gewagt, Max Mariota zu benchen, Ryan Tannehill zu holen, Dean Pease, der mit seiner Defense einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Jetzt, wie gesagt, in den Ruhestand geht erneut, nachdem er schon mal bei Baltimore seinen Ruhestand verkündet hatte. Was glaubst du? Jetzt ist natürlich die große Frage, Ryan Tannehill, die Personalie, was passiert da? Und ansonsten...
Ja. Also wir haben ja die besondere Situation, dass wenn kein neuer CBA ausgehandelt wird, bevor die Offseason startet, haben Teams die Möglichkeit, sowohl einen Franchise-Tag als auch einen Transition-Tag zu vergeben. Und das ist natürlich relativ komfortabel für die Titans, die einigermaßen gut dastehen im Cap-Space-Bereich. Allerdings natürlich mit Tannehill und mit Derrick Henry zwei besondere Spieler haben, die in die Free Agency starten. Also ich gehe davon aus, dass am Ende wahrscheinlich beide getaggt werden. Wobei ich mir bei Tannehill noch sehr, sehr unsicher bin, ob er wirklich der Quarterback ist, um den du dein Team ausbauen willst. Aber es ist sicherlich eine gute Option, ihm das Franchise-Tag zu geben und dann noch mal ein Jahr zu gucken quasi, bevor du ihm dann einen langen Vertrag gibst. Ähnlich ist es mit Derrick Henry. Du weißt ja, was ich von viel Geld für Running Backs halte, das sehr ist, viel, da würde ich dann eher sagen, okay, dann gib ihm einmal irgendwie einen Transition Tag und entweder handelt ein anderes Team Vertrag aus und du kannst es matchen oder sagst, okay, schau mit V so ungefähr.
Schau mit V.
Ja, es ist total blöd, aber irgendwie ist es bei mir oft im Kopf drin, dieser Ausdruck.
Okay.
Das reimt sich irgendwie so schön. Insofern, ja, Jack Conklin wird, glaube ich, auch Free Agent, sind so ein paar Fragen da.
Ja.
Genau. Marcus Mariota wird auch Free Agent, ne?
Ja, der,
aber dann hast du auch noch natürlich so Sachen wie mit Malcolm Butler, der, glaube ich, extrem underperformed hat in diesem Jahr und eine relativ hohe Cap-Number hat. Also die haben einiges zu tun, aber halt auch relativ viel Spiel insgesamt. Also durchaus ein Team, das, wenn sie richtige Entscheidungen trifft, auch nächstes Jahr in den Playoffs wieder dabei sein kann. Vor allen Dingen, wenn du die ihre Division anschaust, ne? Da ist ja durchaus auch was möglich.
Tom Brady vielleicht eine Option für Tennessee?
Ja, möglicherweise.
Zu seinem Buddy Mike Vrabel zu gehen, mit dem er schon Super Bowls gewonnen hat. Ein Team, das zumindest eine wirklich in der Offense gute junge Spieler hat, mit natürlich Brown, auch Corey Davis. Vielleicht kommt ja auch Delanie Walker nochmal zurück als Tight End.
Humphreys, ne?
Humphreys haben sie noch.
So der Wes Welker, Julian Edelman Ersatz.
Genau, möglich. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das dann so die Location ist, in der sie wohnen möchten. Oder ist es vielleicht doch Oakland? Denn er hat sich ja kürzlich erst
gehört, dass die
Mark Davis getroffen.
Die bunten Blätter, diese Ärzteheftchen, schon irgendwie großartig spekulieren, dass die Ehekrise zwischen Tom Brady und Giselle Bündchen.
Ah.
Insofern, wer weiß.
Wer weiß.
Vielleicht haben sie deswegen das Haus verkauft, weil sie quasi ihre Assets verflüssigen müssen für die Scheidungskosten.
Ah, okay, ja gut, das könnte natürlich sein. Wer weiß das schon. Damit soweit. Wir werden, wie gesagt, natürlich auch in der nächsten Woche hört ihr uns. Wir bleiben dran. Wir sind natürlich auch vor allem.
Wir reden noch ein bisschen über Werbung, Felix.
Ja, wir reden ja auch noch darüber. Ich wollte nur schon mal diese Spiele.
Ich dachte, du machst hier schon Feierabend hier.
Ja, ich habe den Rest habe ich so voraufgenommen. Den spiele ich gleich ab. Ich gehe dann jetzt. Nein.
Ja, gut, okay.
Die Spiele, wie gesagt, beziehungsweise den Super Bowl, das Matchup gucken wir uns nächste Woche natürlich nochmal genauer an. Es wird dann natürlich auch noch so ein paar Infos geben, wie beispielsweise Tevin Coleman, der Running Back von San Francisco, inwieweit kann er wirklich dann vielleicht auch spielen nach seiner Verletzung, die er sich zugezogen hat am Ellbogen. Das sind alles so Fragen, die wir dann nächste Woche noch genauer analysieren werden, natürlich auch darüber sprechen werden, was braucht welches Team. Aber wir können jetzt vielleicht schon mal damit starten, Christian. Erster Eindruck nach diesem Sonntag, knapp 2 Wochen vorm Super Bowl. Kansas City ist leichter Favorit bei den Buchmachern.
Ja, sie sind gestartet als Pick'em, ne? Also gestartet sind sie als 50-50 und jetzt ist, glaube ich, Kansas City mit 2 Punkten Favorit, glaube ich, ne?
Auch dein Favorit?
Nee, ich bin, ich glaube, dass die 49ers die Nase vorn haben.
Ich glaube es momentan auch, aufgrund der Tatsache, dass San Francisco etwas disziplinierter rüberkommt für mich. Bei Kansas City nicht nur, dass sie jetzt zweimal hintereinander in den wichtigen Playoff-Spielen, in diesen Win-or-Go-Home-Games zweimal zurücklagen, sondern sie haben sehr, sehr viele Penalties kreiert, unnötige Penalties, von False Start zu Offside. Ich verstehe nicht, warum sie das, also im letzten Jahr hatte sie gekillt, Dee Ford, sein Offside-Penalty gegen die Patriots und jetzt in diesem Spiel wieder mehrere Offside-Penalties. Sie wirken auf mich teilweise relativ, ja, undiszipliniert insgesamt als komplettes Team.
Naja, ich habe einfach das Gefühl, dass dass die Offense ist von Kansas City natürlich deutlich stärker als die von den 49ers, aber ich glaube, dass die Defense stärker ist, also im Aggregat. Also. Und das wird natürlich die große Frage sein, inwiefern die 49ers quasi diese explosive Offense um Hill, vielleicht Watkins, vielleicht hat er einfach so einen Playoff-Lauf und dreht jetzt richtig am Rad und berechtigt sich seiner 16 Millionen pro Jahr. Ja. Kelsey und Byron Pringle, nein, McCole Hartman. Also, ich glaube, dass San Francisco sehr, sehr gute Chancen hat, das Spiel zu gewinnen und ich sehe sie vorne im Moment.
Mal schauen, vielleicht ändert sich das bis zur nächsten Woche. Wir sind gespannt und jetzt the stage is yours, Christian. Was hattest du noch im...
Werbung können wir vielleicht sogar nochmal auf nächste Woche schieben. Aber ich habe eine Frage an dich.
Aber was war das mit der Werbung? Was spielst du? Ich bin ein großer Fan.
Ich hatte irgendwie der Werbung. Ich finde diese... Es ist alles so absurd, diese ganze Werbung irgendwie. Ist so, weißt du, mir ist das irgendwie aufgefallen. Ich gucke mir Werbung an. Und dann machen die sich immer so super viel Werbung, viel Mühe, irgendwelche Autos ins rechte Licht zu rücken. Und ich gucke mir die Werbung an und ich habe die schon so oft gesehen und ich weiß nie, welche Marke das ist. Weißt du? Dann hast du da irgendwie so eine komische Pickup-Truck-Fläche, die dann irgendwie mit Aluminium Military Grade Steel oder was auch immer gemacht ist. Ja. Und ich habe keine Ahnung, von welchem Hersteller das kommt. Und ich frage mich, das ist doch eine super schlechte Werbung, wenn ich nicht weiß, welche Marke das ist, oder?
Du bist ja auch nicht die Zielkundschaft. Die Kundschaft, die weiß schon, welche Marke das ist.
Ja, möglicherweise. Aber auch irgendwie so ein VW Passat oder so, wenn er da irgendwie gemacht wird. Ich weiß nie, was das für ein Auto ist. Und das ist doch irgendwie, keine Ahnung. Naja.
Okay. Das,
und was als Seltzer.
Ich glaube.
So, ich weiß nicht. Also, das ist so der Inbegriff der unserer Zeit irgendwie.
Das artet auf jeden Fall doch aus, dieses Werbungsthema. Dann verschieben wir es nochmal auf nächste Woche.
Was Analytics habe ich noch eine Frage.
Ja, dann bitte.
Was ist besser, deines Erachtens, instinktiv, First and 10 oder Second and 1?
Second and 1 oder First and 10?
Genau.
Second and 1.
Ah, siehst du, haben wir doch sogar dieselbe Meinung. Ich habe das jetzt irgendwie gelesen, dass das jetzt auch irgendwie analytisch irgendwie nachgewiesen wurde von den ganzen Nerds, die im Keller ihrer Mutter sitzen.
Bücher schreiben.
Genau, keine Ahnung. Ja. Und ich hatte mich gewundert, ich habe diese, das hatte ich schon vor 5 Jahren oder so im Gefühl gehabt, dass es super geil ist, ein Second in One zu haben. Und war damals auch schon überzeugt, als ich noch gar nicht in diese Zahlen reingegangen bin und EPA und was auch immer. Und es wundert mich und es wundert mich auch immer wieder, warum im Second and One nicht häufiger mal das klassische Play-Action-D-Pass probiert wird. Also irgendwie finde ich es komisch.
Ja, weil Teams einfach so nervig gepolt sind immer noch, beziehungsweise die Play-Caller, weil sie im Grunde genommen immer noch in der eigenen Hälfte diesen Sicherheitsaspekt nehmen wollen. Und im Grunde genommen siehst du diese Spielzüge ja fast nur wirklich so in der Mitte, so zwischen ja, den beiden 40-Yard-Linien so ungefähr. Da hast du dann Second and One und dann kannst du im Grunde genommen $100 draufsetzen, dass es jetzt irgendein Play-Action-Pass wird mit Ziel, direkt in die Endzone zu kommen oder so. Oder zumindest irgendwie ein großes Play zu generieren. In der eigenen Hälfte sind insgesamt halt einfach noch so diese, ja, so ein bisschen so eine verbohrte konservatives Playcalling, dass man eben sagt, okay, lass uns jetzt erstmal einen guten, sicheren Spielzug machen, dass wir das First Down haben.
Ja, es ist, ich glaube, dass Playcalling immer noch bei sehr, sehr vielen Teams extrem durch Angst dominiert ist, ne?
Deswegen haben ja die New York Football Giants jetzt als neuen Offensive Coordinator Jason Garrett unter Vertrag genommen. Das können wir vielleicht auch nochmal kurz ansprechen, denn es gab da ja so ein paar Dinge, die auf der Position passiert sind. Wir haben nicht nur Jason Garrett, den wir jetzt noch nicht gesprochen hatten, der jetzt Offensive Coordinator bei den Giants ist, die Giants generell dann noch ein bisschen gewildert haben bei den Patriots mit dem Defensive Line Coach Bielema, den sie geholt haben. Bill Callahan wird neuer Offensive Line Coach bei den Browns unter Stefanski, der vorher eben bei Washington auch Interim Head Coach war. Romeo Crennel ist weg bei den Texans als Defensive Coordinator und da wurde Anthony Weaver promoted. Da gibt es auf jeden Fall momentan einige Sachen, die auch noch in den letzten Tagen passiert sind, auf die wir gucken werden, logischerweise auch noch mal in der Offseason, aber vielleicht die wichtigste Personalie, über die wir noch nicht gesprochen haben, Christian, ist Luke Kuechly, der zwischen unseren beiden Episoden seinen Ruhestand erklärt hat. Einer der sich so ein bisschen einreiht in diese Riege derer, die relativ früh ihre Karriere beenden, obwohl sie eigentlich ja am Top-Level sozusagen sind, also jetzt nicht mehr im Herbst ihrer Karriere, sondern eher noch im Frühjahr, Sommer ihrer Karriere, ähnlich wie Chris Borland, der diese großartige Saison als Middle Linebacker hatte bei San Francisco und dann in Ruhestand gegangen ist wegen Concussion-Problemen. Urschel, der seinen Doktortitel in Mathematik beziehungsweise weiterverfolgen wollte und dem es zu gefährlich war, sein wertvolles Innere seines Kopfes irgendwie mehr in Gefahr auszusetzen. Oder auch dann jetzt eben Luke Kuechly, der mehrere Concussions hatte und jetzt eben die Reißleine gezogen hat.
Ja, das ist immer so der Moment, wo du dir denkst, so, okay, das ist eine verfrühte, beendete Karriere. Aber im Endeffekt ist sie es vielleicht auch gar nicht mal unbedingt, oder? Ich meine, er hat 8 Jahre gespielt in einer Linebacker-Position, die ja, ich würde sagen, nach der Running-Back-Position, die das kürzeste Shelf-Life hat, also die kürzeste Mindesthaltbarkeitsdatum in der NFL nach den Running-Backs. Insofern weiß ich gar nicht mehr, ob er, ja doch, es ist schon verfrüht, weil er einfach so gut war, ne? Also er war halt auf so einem hohen Level und er hätte mit Sicherheit noch 3-4 Jahre weiter in der NFL spielen können, wenn nicht sogar vielleicht noch mehr. Aber er hat es auch selber in seinem Video relativ klar deutlich gemacht, dass er nicht mehr auf dem Niveau spielen kann, das er eigentlich spielen wollte. Schwierig für mich dann jetzt festzumachen, ob ich da jetzt was reindeuten will, ob er vielleicht körperlich, wenn die nicht mehr so ganz fit ist, oder ob ihm gesagt wurde, okay, wenn du weiter solche Hits ausübst, wirst du irgendwie die und die Konsequenzen zu befürchten haben müssen. Das konnte ich nicht so richtig lesen. Hast du dann einen anderen Eindruck gehabt?
Im Grunde genommen, das, was bei seiner letzten Concussion, also Gehirnerschütterung, die er hatte, rausgekommen war, und deswegen sah man ja auch diese Tränen, als er damals mit dem Kart abgeholt wurde vom Spielfeldrand, war eben schon die Warnung, so wurde zumindest im Nachhinein das berichtet, von Ärzten oder eben Leuten, die sich damit auskennen, die gesagt haben, okay, du darfst im Grunde genommen diese Form, diesen Grad von Gehirnerschütterung verkraftest du nicht mehr. Das darfst du nicht mehr einkassieren. Und er wusste, glaube ich, schon, das ist jetzt im Grunde genommen die letzte rote Flagge, die gehisst wird. Wenn es nochmal passiert, bin ich wahrscheinlich raus. Und ich glaube, er wollte diesem Schritt vorausgehen und sagen, okay, bevor es jetzt in der kommenden Saison oder der übernächsten Saison, was auch immer, irgendwann passiert, dieses Risiko möchte ich nicht eingehen, weil ich weiß, was auf dem Spiel steht. Und plus, er hat es ja auch in seinem Video gesagt, jetzt ist natürlich jetzt auch ein bisschen der Moment gekommen, wo ein Break leichter ist. Das Team ist im totalen Umbruch, neuer Head Coach. Das Team, in das er reingedraftet wurde, ist ja so nicht mehr existent. Sie hatten ihre größte Chance auf den Super Bowl. Die wird jetzt in den nächsten Jahren, wenn man ehrlich ist, wahrscheinlich nicht mehr so auftauchen. Von daher ist es jetzt für ihn, glaube ich, so der Moment, wo er sagen kann, okay, will ich jetzt diesen Umbruch mit dem Team nochmal mitmachen, meine Gesundheit aufs Spiel setzen, oder sage ich, jetzt, wo der Moment gekommen ist, habe ich es noch in der Hand und kann selber rausgehen. Er hat ja auch immer diesen, ich habe mich das vor einem Jahr oder so, habe ich das mal nachgelesen, weil ich diesen komischen Halbring, den er seit der letzten Generschütterung um den Hals trägt, der ja angeblich, das ist so eine shady Firma, ich weiß nicht, ob Alex Guerrero die irgendwie co-founded hat, aber auf jeden Fall versprechen die eben, Gehirnerschütterung zu reduzieren. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Das ist wirklich sehr, sehr fragwürdig.
Es gibt auch Wasser, das du trinken kannst, das Gehirnerschütterung.
Das hat Lou Kuechly ja getragen in den letzten Jahren immer. Keine Ahnung, also ja. Es ist, glaube ich, einfach so diese Angst, den Kopf einfach nicht mehr sauber da rausziehen zu können aus dieser Schlinge NFL.
Ja, ich meine, wir haben es jetzt ein paar Mal gesehen, dieser Trend ist so ein bisschen zurückgegangen. Wie hieß nochmal der, war das ein Cornerback von den 49ers, der nach einem Jahr Rookie-Season quasi schon in den Ruhestand gegangen ist?
Ja, das war Mittellinebacker, Chris Borland war das. Der undersized Linebacker. Ich dachte,
da wäre noch ein anderer gewesen.
Nee, also der Prominenteste war eben Chris Borland, der, glaube ich, die Liga angeführt hat in Tackles, eine wirklich großartige Saison hatte, Patrick Willis und so weiter, vergessen gemacht hat und dann einfach gesagt hat, okay, nö, ist mir zu gefährlich. Ich hatte in dieser Saison 2, 3 Concussions, die quasi nicht reported wurden. Das möchte ich nicht und ciao.
Ja, aber für die Panthers ist jetzt natürlich ein kompletter Umbruch irgendwie, ne? Also ja, die Cam Newton-Frage, die immer noch offen ist. Und so richtiges Commitment hat man jetzt auch noch nicht gehört aus Carolina ihm gegenüber. Er hat jetzt noch ein Jahr Vertrag, aber die Frage ist, ob sie ihn vielleicht wegtraden wollen oder nicht, oder als quasi nur noch ein Jahr ihn spielen lassen, aber schon hinter ihm jemanden vielleicht dann groomen, den sie vielleicht im Draft holen. Es ist alles sehr offen. Dann haben wir jetzt die neue Headcoaching-Situation mit Matt Rhule, der, naja, seinen Stempel der Organisation wird aufdrücken wollen. Einiges los bei Carolina. Im Prinzip ist aus dem Jahr von 2015 auch nicht mehr viel über, ne?
Ja, deswegen ist ja eben der Schritt für ihn leichter jetzt geworden.
Kann gut sein. Aber ja, war eine ziemlich, ziemlich starke Karriere, die er hingelegt hat. Also wirklich schon ein Spieler gewesen, der sehr dominant war, viele Pro Bowls hatte, All-Pros, Defensive Player of the Year. Also eine großartige Karriere, dazu ein sehr schöner Name, Kuechly, hört sich an wie so ein kleines Schweizer Kuchenteil.
Eine Kuechly. Genau, großartige Karriere. Damit soweit von unserer Seite, sozusagen Part 1, Super Bowl Edition, 100 Jahre NFL vom NFL Tuesday hier. Wir sind dann, wie gesagt, in der kommenden Woche wieder für euch da, werden dann natürlich nochmal genau auf den Super Bowl zu sprechen kommen, aber auch schon mal nach vorne schauen, weiterhin auf die kommenden Wochen und Monate nach dem Super Bowl. Macht's gut, wunderschöne Woche, bis dann, ciao, ciao.